Polish Radio External Service.
Mówi Warszawa, mówi Polskie Radio. Sie hören den polnischen Rundfunk am Freitag. Aus dem sonnigen Warschau begrüßt Sie Joachim Ciecierski. Dzień dobry. 1991 unterschrieben Deutschland und Polen den Nachbarschaftsvertrag. Die beiden Länder versprachen sich eine friedliche und enge Zusammenarbeit. Heute wirkt das Verhältnis zwiespältig. Warum Deutschland und Polen nach 35 Jahren noch immer Nachbarn mit Hindernissen sind, ist eines unserer Themen. Außerdem bringen wir die dritte Folge unserer neuen Sendereihe über den jungen Frédéric Chopin.
Und die Kirche selbst ist einer der wenigen Orte in Warschau, die direkt mit den Auftritten des Komponisten verbunden sind.
Wir besuchen die Visitantinnenkirche in Warschau. Zuerst aber die wichtigsten Meldungen des Tages. Die Entscheidung der USA, eine geplante Verlegung von rund 4000 Soldaten nach Polen auszusetzen, sorgt in Polen für Irritationen. Medien berichten übereinstimmend, dass die Hintergründe der Entscheidung bislang unklar sind. Nach Informationen von Politico wurden sowohl Mitarbeiter des Pentagons als auch europäische Verbündete von dem Schritt überrascht. Ein US-Beamter sagte dem Portal, wir hatten keine Ahnung, dass so etwas passieren würde. Besonders überraschend sei die Entscheidung gewesen, weil Truppen und militärische Ausrüstung bereits auf dem Weg nach Polen gewesen seien. Polens Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz bemühte sich hingegen um Beruhigung. Die Angelegenheit betreffe nicht direkt Polen, erklärte er. Sie stehe vielmehr im Zusammenhang mit einer allgemeinen Neuordnung der amerikanischen Truppenpräsenz in Europa. Die Zahl der US-Soldaten in Polen werde nicht reduziert, versicherte der Minister. Nach dem schweren russischen Luftangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 21 gestiegen. Unter den Opfern seien auch drei Kinder, teilte der ukrainische Katastrophenschutz am Freitag mit. 57 Menschen wurden demnach verletzt, 27 von ihnen mussten im Krankenhaus behandelt werden. Rettungskräfte suchten weiterhin nach möglichen Verschütteten unter den Trümmern. Bürgermeister Vitali Klitschko erklärte den Freitag zum Trauertag in der ukrainischen Hauptstadt. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky erklärte, Russland habe bei den Angriffen vermutlich auch Raketen vom Typ CH-101 eingesetzt. Ziel seien unter anderem Wohnhäuser, Energieanlagen und Eisenbahninfrastruktur gewesen. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz erklärte auf der Plattform X, die jüngsten Angriffe seien ein klares Signal, dass Moskau Eskalation statt Verhandlungen wähle. Beim größten Waldbrand in Polen seit mehr als drei Jahrzehnten sind in der südostpolnischen Puszcza Solska über 1100 Hektar Wald zerstört worden. Die Löscharbeiten wurden heute nach einer Woche beendet. Zeitweise waren mehr als 1000 Einsatzkräfte vor Ort, darunter Feuerwehrleute, Förster, Polizisten und Soldaten. Überschattet wurde der Einsatz vom Tod eines 65-jährigen Piloten. Er kam beim Absturz eines Löschflugzeugs ums Leben. Die Ursachen des Unglücks werden untersucht. Polen und Deutschland werden am 17. Juni ein Verteidigungsabkommen unterzeichnen. Das erklärte der deutsche Botschafter in Polen während der Konferenz Impact 26 in Poznań, Posen. Wie der Diplomat erklärte, würden die Verhandlungen noch laufen. Am 17. Juni 1991 hatten Bundeskanzler Helmut Kohl und der Ministerpräsident Jan Krzysztof Bielecki den Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Polen unterzeichnet. Iga Świątek ist beim WTA 1000 Turnier in Rom überraschend im Tennis-Halbfinale ausgeschieden. Die Ukrainerin Elina Svitolina setzte sich in einem späten Abendspiel mit 6:4, 2:6 und 6:2 durch und zog ins Finale ein. Świątek hatte das Turnier zuvor dominiert und unter anderem Naomi Osaka sowie Jessica Pegula klar besiegt. Gegen Svitolina fand die Polen jedoch vor allem im entscheidenden dritten Satz kaum noch Antworten auf das aggressive und variable Spiel ihrer Gegnerin. Im Finale trifft Svitolina nun auf Coco Gauff. Die Amerikanerin hatte sich im zweiten Halbfinale gegen Zorana Cirstea in zwei Sätzen durchgesetzt. Das Endspiel des Turniers in Rom ist für Samstag angesetzt. Und soweit die Meldungen beim Polnischen Rundfunk. Weiter geht es mit Adam Deniso und der Presseschau.
Peking habe Jahrzehnte damit verbracht, westliche Technologien zu erbeuten, Konfuzius-Institute zu finanzieren und Projekte der neuen Seidenstraße umzusetzen. Doch nichts davon habe so sehr dazu beigetragen, die strategische Antwort des Westens auf den chinesischen Aufstieg zu schwächen wie ein einziger Mann im Oval Office, schreibt in seinem Gastbeitrag zu Trumps Peking-Besuch der Herausgeber des Magazins The Globalist, Stefan Götz-Rechter, in der Rzeczpospolita. Statt eine Koalition zur Eindämmung Chinas zu schmieden, so der Autor, zerstöre Trump die Idee der westlichen Partnerschaft, es sei denn, sie nehme die Form einer vollständigen Unterordnung unter Washington an. Die Handelspolitik des US-Präsidenten treffe die Verbündeten hart, während sie China und Russland, die eigentlichen strategischen Rivalen, gleichzeitig Atemluft verschaffe. Schon während seines letzten Wahlkampfs habe Trump eine harte Zollpolitik gegen Peking versprochen, kurz nach Amtsantritt habe er den Kurs jedoch geändert und China völlige Bewegungsfreiheit gelassen. Warum verhalte sich Trump so? In seiner geschäftlichen Karriere sei er stets Einzelgänger und Außenseiter gewesen, so Richter. Daher behandle er Allianzen instinktiv als etwas, das man meiden müsse und nicht als strategischen Trumpf. Kein Wunder, dass Länder wie Kanada, Deutschland, Frankreich und Großbritannien im Hinblick auf China nun Absicherungsstrategien testeten. Dies sei kein Akt der Feigheit, sondern eine rationale Antwort auf einen US-Präsidenten, der signalisiert habe, dass es ihm gleichgültig sei, ob langjährige Partner seines Landes untergingen oder schwimmen lernten. Jede ernsthafte Strategie gegenüber China erfordere genau das Gegenteil des Trumpismus, Koalitionsbildung, die Achtung multilateraler Verpflichtungen, dauerhafte Investitionen in Forschung sowie Allianzen, die als kritische nationale Infrastruktur und nicht als überflüssiges Beiwerk betrachtet würden. Besonders irritierend sei, dass die angeblichen Erwachsenen im Raum, allen voran US-Finanzminister Scott Bessent, dies wissen würden, jedoch schwiegen oder es vorziehen, Feiglinge zu sein, wenn nicht gar Schmeichler. Solange die Vereinigten Staaten ihre Führungsrolle nicht zurückgewinnen, bleibe Donald Trump der wertvollste ausländische Aktivposten der Kommunistischen Partei Chinas. So Stefan Götz-Rechter in der Rzeczpospolita. Die linksliberale Gazeta Wyborcza berichtet in ihrem Aufmacher über einen Durchbruch für die LGBT-Community in Polen. Wie wir lesen, habe Warschaus Stadtpräsidentin Rafał Trzaskowski von der regierenden Bürgerkoalition am Donnerstag bekannt gegeben, dass das städtische Standesamt erstmals einen im Ausland geschlossenen Ehevertrag zweier Männer in das polnische Personenstandsregister übertragen habe, die sogenannte Transkription. Trzaskowski habe seinen Schritt mit der Rechtsprechungslinie des Europäischen Gerichtshofs sowie des polnischen obersten Verwaltungsgerichts begründet. Die Gazeta Wyborcza schreibt jedoch, dass die technische Umsetzung einen Kompromisscharakter habe. Da eine systemische Regelung der Regierung weiterhin fehle, hätten die Beamten nicht die vom Digitalisierungsministerium empfohlene Lösung gewählt, beide Ehepartner in die Rubrik Mann einzutragen, sondern einen der Männer in die Rubrik Mann, den anderen in die Rubrik Frau eingetragen. Mit dieser Lösung wird niemand wirklich zufrieden sein, aber solange es keine systemischen Regelungen gibt, müssen wir auf den bestehenden Möglichkeiten aufbauen, zitiert das Blatt eine Beamtin des Standesamtes. Und das rechtskonservative Portal Niezależna.pl zitiert zu dem Thema den Vize-Sejmarschall der rechten Oppositionspartei Konfederacja, Krzysztof Bosak. In einem Interview für TV Republika wirft Bosak der Regierungskoalition vor, geltendes Recht zu beugen. Das Regierungslager, so Bosak, breche das Recht durch dessen Verbiegen, durch Verdrehung, durch Reinterpretation. All dies geschehe auf der Grundlage der sogenannten Urteile des Europäischen Gerichtshofs. Gefragt danach, ob es sich um einen Verfassungsbruch handle, sagt Bosak nicht direkt, sondern eher indirekt. Die Regierung behaupte nicht, es handle sich um eine Ehe, sondern um eine andere Form einer zwischenmenschlichen Beziehung mit Rechtsfolgen in Polen. Daher sei die Sache nicht so einfach und die Haltung vieler Beamter und Richter werde in dieser Frage zurückhaltend sein. Eine Lösung sei nur durch eine klare gesetzliche Regelung möglich. Und genau diese habe es auch in der Zeit der PiS-Regierung, als diese Sejm, Verfassungsgericht und Präsidenten kontrolliert habe, nicht gegeben. Stattdessen habe man die Themen verwässert, so Bosak gegenüber TV Republika und so weiter auch die Presseschau.
Danke, Adam. Die Grenzkontrollen sind zurück und der Freundschaftsvertrag, den Bundeskanzler Friedrich Merz im Mai 2025 bei seinem Amtsantrittsbesuch in Warschau angekündigt hat, blieb bisher weitgehend auf dem Papier. Papier ist geduldig, das Miteinander ist kompliziert. Warum Deutschland und Polen nach 35 Jahren noch immer Nachbarn mit Hindernissen sind, untersuchten neulich in Berlin verschiedene politische Akteure. Arkadiusz Huber war dabei.
Wenn man die Podiumsteilnehmer gehört hat, müsste man eigentlich die Fragen im Titel der Veranstaltung umdrehen und Vertrag nein, Freundschaft ja sagen. Oder so ähnlich. Die bis jetzt noch bescheiden gefeierten 35 Jahre deutsch-polnischer freundschaftlicher Nachbarschaft markieren keinen Wendepunkt in den deutsch-polnischen Beziehungen. Eine Stagnation zeichnet die polnische und die deutsche Diplomatie aus. In diesem Punkt sind sich beide Seiten einig. Kein neuer Nachbarschaftsvertrag, keine Veränderung des bereits Bestehenden. Der polnische Botschafter in Berlin, Jan Tombiński, bezieht sich in seiner Aussage auf Gespräche mit dem Bundeskanzler Friedrich Merz.
Wir haben nicht von dem neuen Abkommen gesprochen, denn wir haben uns gesagt, eigentlich der Vertrag von vor 35 Jahren, der ist sehr gut und da brauchen wir vielleicht nichts Neues jetzt zu finden, das zu öffnen, was gut ist.
Tombiński zufolge sollte man weniger monatelang über jedes Wort und jedes Komma sprechen, sondern die Freundschaft jeden Tag tun und praktizieren. Ähnlicher Meinung ist auch der Koordinator der Bundesregierung für die deutsch-polnische zwischengesellschaftliche und grenznahe Zusammenarbeit und Mitglied des Deutschen Bundestages, Knut Abraham. Und dennoch sei etwas in Bewegung, wie man Tombinskis Deklaration entnehmen kann.
Wir werden in verschiedenen Bereichen jetzt neue Dokumente bekommen. Ich will das nicht gleich enthüllen. Warten wir bis zum 17. Juni ab. Brauchen wir ein bisschen die strategische Geduld.
Anna Kwiatkowska, Leiterin der Forschungsgruppe Deutschland am Institut für Oststudien in Warschau, erkennt die freundschaftliche und schöne Seite der deutsch-polnischen Beziehungen. Sie erkennt darin aber auch dunkle Seiten. Sie bezieht sich dabei auf Versprechen des Bundeskanzlers Merz aus seiner Wahlkampagne.
Er hat zum Beispiel auch ein neues Entscheidungsformat auf EU-Ebene dort immer wieder angesprochen, nämlich das E3. Jetzt haben wir ja schon ein Jahr dieser Regierung und wie es mit dem E3-Format aussieht, das können wir ja alle beobachten. Wir haben im Prinzip Großbritannien, Frankreich, Deutschland als europäisches Format. Von Polen ist da nicht viel zu hören oder zu sehen, was irgendwelche Entscheidungen von weitreichenderer Bedeutung angeht.
Seit Jahren wird es immer wieder betont, dass das Wichtigste in deutsch-polnischen Beziehungen die zivilgesellschaftliche Ebene ist. Grenzregionen sind dabei ein gewisser Lackmustest. Michael Kurz-Welli gründete vor über 25 Jahren Swoopfurt, ein deutsch-polnisches Kunst- und Gesellschaftsprojekt, das Frankfurt Oder und Swoobice symbolisch zu einer gemeinsamen Stadt verbindet. Dem Künstler und Wahlswoopfurter zufolge liegt auch im Grenzbereich nicht alles im grünen Bereich.
Schauen, wo an sich die andere Seite nicht mitgedacht wird. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben jetzt andere Vorurteile. Jetzt sind es die bösen Islamisten oder also die Projektionsfläche hat sich geändert. Ich glaube, das hat aber auch damit zu tun, dass wir unsere Stadtgesellschaft nicht nur ins Deutsch-Polnische öffnen, sondern überhaupt öffnen, dass wir diese Respekt und Achtung generell anderer Kulturen gegenüber üben und lernen, denn wir werden in einer Welt leben, in der so der Nationalstaat wie bisher nicht mehr die Rolle spielt.
Anita Baranowska-Koch, Vorstandsvorsitzende der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Berlin, sieht die Situation noch kritischer, wenn sie sagt,
2011 haben wir in Berlin Ausstellung gehabt, Tür an Tür. Damals, Władysław Bartoszewski hat diese markante Einführung geschrieben, wir sind endlich normale Nachbar geworden, auf Augenhöhe. Was ist passiert, dass wir jetzt 15 Jahre später plötzlich nicht die normale Nachbar geworden sind? Wir haben auch von Władysław Bartoszewski gehört, die Kritik an der deutschen Verzögerungstaktik.
Was also tun in dieser Sackgasse? Die Antwort darauf scheint der polnische Botschafter Jan Tombiński zu haben.
Polen verstehen. Aus der polnischen Seite könnt ihr die Frage Polen respektieren, nicht nur verstehen. Das ist etwas, was auch bei diesen Diskussionen schadet.
Vertrag ja, Freundschaft nein. 35 Jahre deutsch-polnische Nachbarschaft. Es berichtete Arkadiusz Huber. Wir wechseln das Thema. Im ersten Teil haben wir Chopin als Kind im Sächsischen Garten erlebt, danach im Lyzeum. Jetzt betreten wir einen ganz anderen Raum. In der dritten Folge führt uns der Weg in die Visitantinnenkirche, ein Ort, an dem der junge Chopin regelmäßig spielt. Kamila Lutosteinska nimmt sie mit auf eine akustische Reise durch Warschau.
Wir sind in der Kirche der Visitantinnen. Die Kirche wurde im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt. Die ursprünglichen Orgeln wurden zerstört. Die Instrumente, die wir heute hören, sind später entstanden. Und doch bleibt dieser Ort mit seiner Akustik und seiner Geschichte eng mit Frédéric Chopin verbunden. Hier spielte der junge Frédéric Chopin die Orgel regelmäßig bei den Gottesdiensten für die Schüler des Warschauer Lyzeums. Ein anderer Raum als die Schule. Nicht Unterricht, sondern Klang, Resonanz, Stille. Es ist die Zeit, bevor aus Chopin eine Legende wird. Was bedeutet dieser Ort für seine musikalische Entwicklung? Darüber spreche ich mit Dr. Alexander Laskowski vom Chopin-Institut. Guten Tag.
Guten Tag.
Herr Laskowski, Chopin spielt hier als Jugendlicher die Orgel. Wie wichtig ist diese Erfahrung für ihn?
So, die Kirche war ein äußerst wichtiger Ort in Frédéric Chopins Jugend. In den Jahren 1825 und 26 spielte er dort regelmäßig die Orgel während der Sonntagsgottdienste für Gymnasiasten. Dieser Ort förderte seine musikalische Entwicklung, ermöglichte ihm Orgelimprovisationen und die Kirche selbst ist einer der wenigen Orte in Warschau, die direkt mit den Auftritten des Komponisten verbunden sind.
Wie ungewöhnlich war das eigentlich, ein so junger Organist?
Hier eine kurze Antwort, nicht ungewöhnlich. Es war ganz normal, dass junge Musikstudenten auch beim Gottesdienst die Orgel spielten. So hier in Warschau, wie zum Beispiel in Leipzig, wo die Bach-Familie wohnte.
Herr Laskowski, welche Rolle spielt Kirchenmusik in der Entwicklung, in der musikalischen Entwicklung Chopins?
Man muss sagen, dass die Kirchenmusik eine bedeutende Rolle in seiner Entwicklung spielte, obwohl nicht eine direkte Rolle. So für die künstlerische Entwicklung, es war wichtig und prägte seine musikalische Sensibilität, seine Kompositionstechnik und seine tiefe Emotionalität. So, die folgenden Aspekte veranschaulichen den Einfluss der Kirchenmusik auf Chopins Werk. Inspiration aus der religiösen Folklore. Chopin schöpfte häufig aus dem reichen Fundus der polnischen religiösen Folklore, die er als kreatives Material und Quelle der Inspiration nutzte. Der Einfluss von Polyphonie und Harmonie. So als Komponist der Frühromantik studierte Chopin traditionelle musikalische Formen, darunter auch jene der Kirchenmusik, was seine innovative Harmonik beeinflusste. Und auch die religiöse Erziehung und Atmosphäre, obwohl Chopin keine klassische Kirchenmusik im Sinne der Messe komponierte, prägte seine religiöse Erziehung und die Auseinandersetzung mit Kirchenmusik seine emotionale musikalische Sprache.
War das für den jungen Chopin eher eine Pflicht oder auch Freude, hier in der Visitantinnenkirche zu spielen?
Keine Zweifel hier. Ich glaube, das war eine große, große Freude, ein gutes Instrument zu haben und spielen zu mögen und auch für ein Publikum. Und ein religiöser Mann fand selbstverständlich eine große Freude im Gottesdienst. Natürlich, es war auch eine Pflicht, aber damals Pflicht könnte auch als Freude verstanden werden. Und wir heute immer sprechen über Pflicht als etwas anderes. So, es war eine Pflicht, aber nicht in einem modernen Sinne.
Herr Laskowski, wie gut wissen wir eigentlich, wie Chopin hier gespielt hat?
Ja, wir haben viele Zeugnisse dafür. Und vielleicht Chopin spielte hervorragend Orgel und, was ist auch sehr wichtig, er improvisierte mit großer Freude, insbesondere hier in Warschau. In den letzten Jahren von seiner Abreise aus Polen war er ein häufiger Gast hier in dieser Kirche und auch in einem anderen Kirche, wo er Fugen von Meistern und eigene Kompositionen aufführte und so sein Können an der Orgel unter Beweis stellte.
Und bleibt etwas davon später in seiner Musik, dieses Orgelspielen?
Das ist eine seriöse musikwissenschaftliche Frage. So, ja, Spuren seiner Orgelerfahrung finden sich in Frédéric Chopins Werk, obwohl er in erster Linie Komponist und Klaviervirtuose war. Chopin studierte, wie ich schon gesagt habe, Orgeln in seiner Jugend und spielte regelmäßig die Orgel. Und was für eine Einflüsse gibt es in seine Werke? Musikwissenschaftler vermuten, dass bestimmte Elemente seines Stils, insbesondere in Bezug auf Harmonik und Stimmführung, auf sein Orgelspiel zurückzuführen sind. Ein häufig angeführtes Beispiel ist die Basslinie im berühmten Trauermarsch aus der Sonate in Bemol, die man sich als auf dem Orgelpedal gespielte Stimme ganz einfach vorstellen kann.
Die Kirche ist für Chopin auch ein Ort des Hörens, vielleicht einer der ersten Orte, an denen er Klang bewusst erlebt. Von hier führt sein Weg weiter in eine größere musikalische Welt.
Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich den kleinen Chopin vor, der mit seinen kurzen Beinen kaum an die Pedale der Orgel herankommt und mit seinen zarten Fingern die riesengroße Orgel in der Visitantenkirche spielt. Die ganze Kirche lauscht ihm und kaum jemand weiß, dass dieses Kind schon bald zur Legende werden wird. Meine Damen und Herren, unsere Zeit für heute ist schon um. Haben Sie ein wunderschönes Wochenende. Im Namen von Kuba Kukler und seinem Gast Waldemar Czachur lade ich Sie zu den Themen der Woche ein. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Joachim Ciecierski. Do usłyszenia.
Rankiem poza przeszłym roku szłaś ulicą z konwaliami ty. Idąc chwilę obok siebie, czytaliśmy spojrzeniami jak między wierszami. Hej dziewczyno nieznajoma, ciepło miałaś niesłychane, jak w piorunie zabłąkanym gdzie. Pamięci.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do słyszenia. Wir hören uns.